safety!
The Dolphins win the
safety!
Game.
Intercepted by Minka Fitzpatrick.
Wilson to the house! Touchdown!
Moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Dolphins Drive, eurem Miami Podcast, eurem Miami Dolphins Podcast. Wir reden nicht nur über die Stadt, sondern hauptsächlich über die Franchise. Und ja, ich bin der Rico und habe euch heute den Tobi und den Micho wieder mitgebracht. Moin moin.
Guten Tag.
Hallo zusammen.
Und wir haben uns heute hier so eingefunden, um über die Dolphins und vor allem über unsere Special Teams zu sprechen. Doch bevor wir auf die Special Teams zu sprechen kommen, haben wir noch ein paar News, die sich so angesammelt haben über die letzten zwei Wochen. Und da gehen wir jetzt, würde ich einfach mal durch. Und da würde ich jetzt anfangen, nachdem wir mit Kendrick Norton ja letztes Mal etwas schlechtere Nachrichten hatten, da er ja den Autounfall hatte und seinen Arm amputiert werden musste, ist er aus dem Krankenhaus entlassen worden und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Also es gab auch schon das Bild mit Brian Flores und ich würde sagen, ja, habt ihr da noch irgendwelche Informationen zu? Oder also ich würde den Unfall jetzt auch nicht weiter irgendwie ins Rampenlicht rücken. Da werden wir wahrscheinlich noch genug erfahren, wenn da die Ermittlungen abgeschlossen sind, aber es geht ihm erstmal gut.
Und das ist das Wichtigste.
Auf jeden Fall, ja. Ich find auch gut, dass gerade die Franchise sich da ziemlich hervorgetan hat und ihm jetzt halt auch ermöglichen möchte, da sein Leben weiter zu gestalten und werden ihm wahrscheinlich das Gehalt weiterzahlen und so weiter und so weiter. Ja, also sie lassen ihn da nicht im Stich, sondern unterstützen ihn da weiter und das ist schon jede Menge wert.
Ja. Richtig, ja. Finde ich auch. Dann kommen wir von einer guten zu einer News, die eigentlich unsere erste Folge vollkommen ad absurdum führt. Und zwar geht es um Jim Caldwell, unseren ehemaligen Assistant Head Coach und Quarterback Coach. Der hat verkündet, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen möchte, beziehungsweise ein Jahr erstmal Pause macht. Und für uns, beziehungsweise besonders für Brian Flores, als Berater zur Seite stehen werden. So, da ist erstmal jetzt ein Riesenloch entstanden. Micho, was meinst du, wie fangen wir das auf?
Ja, also das ist richtig bitter. Es war ja im Prinzip meine Hoffnung, dass Caldwell genau der richtige Mann war, um Rosen zu entwickeln, das ist schon mal Punkt 1, und um Flores unter die Arme zu greifen, der nun auch wahrscheinlich so ein Team auch noch nie in der Art entwickelt hat. Aufzufangen ist der Verlust nicht mehr. Also die Assistant Coaches werden jetzt, der Assistant Quarterback Coach wird, glaube ich, die Rolle von Caldwell übernehmen, aber er wird natürlich nicht die Rolle übernehmen, dass er am Spielfeld beraten kann. Das kann Caldwell jetzt so auch nicht. Ganz, ganz gravierende Schwächung für uns. Keine Frage.
Definitiv. Und natürlich auch wie bei Norton auch. Man weiß jetzt nichts Genaues, aber es ist natürlich auch wieder ein menschliches Schicksal, was dahinter steht und wo man sich dann echt seine Sorgen und seine Gedanken machen muss.
Ja, es sind ja halt gesundheitliche Gründe, aber was gesundheitlich, ich meine, das geht auch im Grunde genommen niemandem was an, das ist bitter.
Genau, richtig, ja. Ich möchte da jetzt auch nicht spekulieren.
Also nee, das finde ich aber auch positiv, muss ich sagen, dass jetzt sowohl bei Norton, außer die Sachen, die er selber gesagt hat in dem Interview oder so, er wurde ja auch im Krankenhaus von einem Fernsehsender interviewt, kurz, da finde ich gut, dass halt keine News nach außen dringen. Also es ist wirklich, man hält still, Adam Schefter hat nichts mitbekommen und das ist erstmal bei solchen News, gerade bei Jim Caldwell, schon mal eine Ansage, würde ich behaupten.
Ja.
Ja. Oder er berichtet halt nichts. Ne? Dass es da so ein Agreement gibt, das kann ja auch sein.
Ja gut, das kann, ja, stimmt.
Kann auch ich mir wieder vorstellen.
Wobei er auch schon damals mal so Röntgenaufnahmen rausgehauen hat, aber ja. Gut, wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn es da irgendwas Neues gibt. Stand jetzt gibt's einfach nichts, was man da erzählen kann, ohne dass man selber wild spekulieren würde und wir sind so weit weg, da lohnt sich die Zeit nicht. Die dritte News ist jetzt wieder etwas positiver, und zwar haben sich die Dolphins die Dienste von Seed oder Sailed Blacknall gesichert, der 2018 bei den Oakland Raiders als Wide Receiver gespielt hat. Und im College hat er bei Penn State gespielt. Wird dem einen oder anderen Begriff sein. Aber er hat also im College nicht so die Megazahlen, also herausgefallen. Also ach, der ist auf jeden Fall nicht aufgefallen im College und bei den Raiders jetzt auch nicht wirklich. Ja, Tobi, was meinst du, warum haben wir den Spieler geholt?
Also auch das ist wieder nur Kaffeesatzleserei, aber es gibt da zwei Dinge, die den Herrn Blacknall besonders machen, sage ich jetzt mal. Erstens, was du schon angesprochen hast, er kommt von Penn State, ist im selben Jahrgang wie Gesicki abgegangen. Das heißt, die kennen sich also, und ich denke, dass dadurch eventuell eine Verbindung entstanden sein könnte, eventuell, dass man ihn erstmal fürs Camp einlädt. Und dann schon allein wegen seiner physischen Zusammenstellung, er ist halt größer als unsere kleinen, schnellen Wide Receiver, die wir zumeist haben, und ist einfach eine Alternative in der Größe, wenn bei Parker jetzt mal wieder irgendwas passieren sollte.
Da passiert ja nichts.
Da passiert ja nie was.
Da passiert nichts. Der hat, also da muss ich jetzt mal sagen, der hat so viele Spiele gemacht, der ist nur halt immer zwischendurch mal verletzt, wodurch das halt immer wieder, schon wieder, ja, aber der hat zum Teil mehr Spiele in seiner Zeit gemacht als Ryan Tannehill. Ja.
Aber nie hundertprozentig fit.
Ja.
Und dementsprechend auch nie Leistung gezeigt.
Dies Jahr.
Also ja. Nicht das, was er könnte.
Dies Jahr. Ja. Mark my words.
Ja, so wie jedes Jahr.
Ja.
Ist notiert.
So wie sehr jedes gut. Jahr. Oh Gott.
Kommen wir zu einer anderen Konstante. Und zwar Richie Incognito.
Sehr gut.
Der auch mal bei den Dolphins gespielt hat und da jetzt, also er war nicht schlecht, also er war eigentlich sogar relativ gut, wenn ich mich richtig erinnere. Aber neben dem Platz war er nicht die hellste Birne im Lampenladen. Oh, heute läuft bei mir. Auf jeden Fall wurde er für zwei Spiele gesperrt, weil er wohl auf der Beerdigung seines Vaters etwas eskaliert ist.
Ja, etwas eskaliert ist gut, ne? Er wollte seinem Vater den Kopf abschneiden, weil er den zur Autopsie bringen wollte, weil er herausfinden wollte dafür, ob da genetisch nicht irgendwie feststellbar wäre, warum bei ihm in seinem Kopf was nicht stimmen würde. Er hat die Leute bedroht, die auf der Beerdigung ihn davon abgehalten haben, inklusive, ich glaube, seiner 90-jährigen Oma oder sowas, bei der er dann im Haus auch mit bloßen Händen die Wand eingeschlagen hat. Ich meine, gut, amerikanische Häuser aus Holz, funktioniert alles, aber das ist schon eskalationsmäßig okay. Ich find's fragwürdig, sagen wir es mal so.
Ja, der gute Richie. Er hat ja, ne, so seine Themen immer mal wieder.
Ja.
Mit irgendwelchen Hanteln nach mit Trainierenden im Fitnessstudio schmeißen. Oder
aber das muss man auch erstmal hinkriegen vor Kraft, ne?
Das ist eine Trainingsmethode.
Das waren jetzt nicht ein Kilo Gewicht oder sowas, das waren glaube ich schon, der mich hier gegen geschmissen hat.
Ja, es muss wohl gefährlich gewesen sein. Hat er auch häufiger mal die Polizei zu Hause zu Besuch und er scheint tatsächlich ein leichtes Problem zu haben, was so Aggressionen und sowas angeht.
Er hat ja jetzt zwei Spiele Zeit, in Ruhe darüber nachzudenken.
Ja, und wird sich auch ganz bestimmt ändern.
Ja,
genau.
Er hat auf jeden Fall auch den richtigen Headcoach mit Chucky. Ja. Ich glaube, das wird hervorragend. Das wird hervorragend. Aber ja, davon ja, erstmal.
Ja. Wir werden es ja beobachten können.
Theoretisch. Ich gehe davon aus. Und kommen wir von der einen Sperre zur nächsten Sperre, und zwar Chris Henderson.
Herndon,
ja. Chris Herndon, der Tight End der Jets, hat zu viele bunte Pillen geschluckt oder was auch immer er zu sich genommen hat. Auf jeden Fall hat er diese standardisierten 4 Spiele Sperre, weil er gegen die Auflagen der NFL, was League Substances angeht, verstoßen hat. Möchte da einer von euch noch etwas zu ausführen, ob das jetzt gut oder schlecht oder uns egal sein kann?
Also ich sag da gerne was zu, denn er ist ein Tight End. Als Tight End war er okay, er ist ein guter Receiving Tight End. Er ist aber vor allen Dingen der einzige Tight End der New York Jets, den man als noch als okay bezeichnen könnte. Alles, was danach kommt, ist entweder absolut unbekannt, also eine absolute Wildcard, oder hat bereits erwiesen, dass es schlecht ist. Womit Adam Gase jetzt wieder vor dem Problem steht, dass er kein Tight End hat für sein System. Gut, aber das kann für uns nur gut sein.
Ja, ich freue mich auch. Also da hat er den Jets einen Bärendienst erwiesen. Ich meine, natürlich, Tight Ends sind bei Gase eh immer so eine Sache, was in Miami da alles so an Tight Ends auf der Position rumgelaufen ist und entweder nicht oder schlecht oder gar nicht eingesetzt wurde. Das hat man ja die letzten Jahre verfolgen können, aber gut. Er scheint sie nicht zu brauchen, von daher es ist gut, dass Herndon aussetzt.
Wobei das in Denver natürlich anders aussah bei ihm, ne?
In Denver sah das anders aus, ja. Ich rede ja nur von der Miami.
Ja, in Miami war es grausam.
Ja. Na gut, vielleicht hat er so als Head Coach gedacht, dass er dann nochmal was anderes machen muss. Aber auf jeden Fall für uns eher positiv, dass da einer weniger in den ersten vier Spielen zur Verfügung steht. Aber daran müssen wir uns ja eigentlich auch nicht messen, wenn wir jedes Spiel gewinnen. Dann kann uns der Titans der Jets auch egal sein.
Das ist richtig. Durchaus richtig.
Ja. Auch das ist notiert, Rico.
Ja. Eine Bold Prediction nach der anderen.
Mark my words. Ja. Das wird teuer. Das wird teuer.
Ja, mein System steht und fällt mit Devonta Parker. Lass uns spielen.
Oha.
Okay. Oh, jo. Ja, aber zu da fällt mir noch was so ein. Ich meine, wir haben ja noch andere physische Spieler. Wir haben Bryce Butler.
Ja.
Gut, der jetzt bei uns gar nicht so schlecht performt hat. In Dallas war er wohl Mr. Drop. Wir haben mit Preston Williams einen Rookie, der undrafted gegangen ist, der ohne Pads jetzt schon für Furore gesorgt hat, der auch eher der physische Typ ist.
Ja.
Der hat halt Off-Field-Issues, deswegen ging er undrafted. Und das ist halt eben jetzt meine Kritik an Flores und meine Kritik, wenn man davon ausgeht, dass es nicht Flores alleine macht, an Chris Greer, ist einfach, wir wissen, dass dieses Jahr ein Übergangsjahr ist. Das ist nicht zu verhindern. Wenn wir so Spieler wie Preston Williams haben, warum holen wir, und Bryce Butler, warum holen wir dann noch einen? Natürlich könnten wir jetzt sagen, gut, Blackman ist jetzt auch nicht der Älteste, wir holen den noch dazu, aber dann könnte man jetzt auch Bryce Butler gehen lassen, oder?
Na, fürs Camp. Also,
ja.
Ich glaube, dass da nicht viel anderes hintersteckt als ein Camp-Buddy.
Gut.
Ja, würde ich auch sagen.
Und wenn er bei uns explodiert, umso besser.
Ja, das ist richtig.
Das würde mich nicht stören.
Nö, gar nicht.
Weil ich hätte riesig das Problem mit.
Ja, du hättest das Problem, weil dein Devante Parker auf der Bank sitzt.
Ja. Ja, die spielen dann beide. Ja.
Oh ja, ist richtig.
Wunderbar. So, da haben wir die News soweit abgearbeitet. Es sei denn, ihr habt noch was? Das würde mich jetzt wundern.
Nö.
Im Moment nicht.
Wunderbar. Ja, vielleicht kommt noch was rein. Man weiß es nicht.
Ja, spontan.
Aber dann gehen wir jetzt zu unserem heutigen Thema, und zwar Special Teams. Und was sind überhaupt Special Teams? Special Teams sind besonders. Ja, Special Teams.
Oh. Und,
ja, es sind besondere Menschen, die diesen Job ausführen. Und grundsätzlich unterscheidet man zwischen Punts, Kicks und Field Goal. Also Kicks ist der Kickoff. Und um euch das mal ein bisschen vorzustellen, wenn man beim vierten Versuch quasi nicht mehr die Chance hat oder nicht das Risiko gehen will, nicht einen First Down zu erreichen und den Ball seinem Gegner zu überlassen. Und es ist quasi ein Spiel um die Feldposition. Der Kickoff nach jedem Touchdown oder zum Beginn des Spiels, um den Ball dem Gegner zu übergeben. Und dann hat man noch das Field Goal. bei dem man versuchen kann, den Ball zwischen die beiden Pfosten zu treten und 3 Punkte für sein Team zu bekommen. Das würde ich jetzt so erstmal als grundsätzliche Information euch mit an die Hand geben. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr ergänzen möchtet in diesen Punkten jetzt?
Es geht natürlich dabei die ganzen Sachen, gerade beim Punt und auch beim Kickoff, natürlich auch um den Return. Das heißt, auch die Return-Teams und die Blocking-Teams gehören zu den Special-Teams. Aber ich glaube, das ist eigentlich, jeder, der schon mal ein Footballspiel gesehen hat, hat das nach 2 Minuten begriffen.
Ah, sagst du das nicht? Ja.
Naja, wer sich unsere Spiele letztes Jahr angeguckt hat, der hat zumindest eine Ahnung davon, was Punten ist.
Der sollte die Leute eigentlich auch kennen.
Theoretisch, ja.
Also jeder, der nachher die Spieler, die wir nennen, nicht kennt, der dürfte letzte Saison vielleicht auch verständlicherweise, muss man sagen, einige Spiele nicht geguckt haben.
Ja.
Das ist richtig, ja.
So.
Oder im Falle von einigen Spielern dann jahrelang gekannt haben.
Ja. Jahrzehntelang.
Ja.
Damals.
Damals, das wird die Legende werden.
Ja. So, aber da besondere Teams oder besondere Einheiten der Teams natürlich dann auch verschiedene Aufgaben haben, gibt's bei den Regeln auch extra Kapitel. Und die NFL hat letztes Jahr den Kickoff komplett in Anführungsstrichen revolutioniert. Man hat einige Regeln geändert, weil man gesagt hat, okay, es ist ein bisschen zu gefährlich und daher sagen wir jetzt, was wir ändern. Und da gab es auch ein super Video zu, das habe ich euch in die Shownotes gepackt und ich möchte euch das einfach so mal eben kurz ins Gesicht gesagt haben. Es dürfen nur mehr 5 Spieler links und 5 Spieler rechts stehen, plus der Kicker in der Mitte. Früher konnte man dann noch 6 Spieler oder 7 Spieler auf eine Seite und den Rest auf die andere Seite stellen. Dann gibt's keinen laufenden Start mehr, das heißt, alle Spieler stehen auf der Linie des Balls, der gekickt wird. Vor dieser Regeländerung konnten die Spieler noch mit dem Kicker zusammen anlaufen und waren dementsprechend schon schneller beim Kickempfänger, beim retournierenden Spieler. Und die Spieler haben genaue Plätze, wo sie zu stehen haben. Das heißt, 2 Spieler stehen ganz außen, außerhalb der Nummern, 2 Spieler zwischen den Nummern und den Hashmarks und 1 Spieler auf jeder Seite dann immer innerhalb der Hashmarks. Und ja, das sind so die grundsätzlichen Regeländerungen. Es gibt dazu keine Wedge-Blocks mehr. Früher haben sich Spiele eingehakt oder sind sehr nah aneinander. Ich glaube, es geht sogar ums Einhaken und haben so Leute weggetackelt. Das ist nicht mehr erlaubt. Und im Bereich von 0 bis 15 Yards vom Ball aus gesehen darf nicht mehr geblockt werden. Es sei denn, der Ball wurde von einem Spieler oder vom Boden berührt.
Ja, sie haben ja noch ein paar andere Dinge geändert, meine ich, mit dem Onside-Kick zum Beispiel. Dass der Ball, wie war das genau? Durch das nicht mehr anlaufen, genau, das war der Grund. Kriegt man keinen Onside-Kick mehr recovered. Also es sind schon gravierende Änderungen. Und ich glaube, 2 Jahre ist es her, dass der Kickoff-Punkt, wenn man den Ball in die Endzone oder über die Endzone hinaus schießt, also einen Touchback erzielt, dass die neue Startlinie dann von 20 auf 25 Yards vorgeschoben wurde. Ich weiß nicht, ob das 2 Jahre her ist.
Nee, kann auch sein, dass das letztes Jahr war.
Nee, ich glaube, es ist 2 Jahre her. Ich meine, das hätten wir vorletztes Jahr auch schon gehabt, aber ich kann mich auch irren.
Und der letzte wichtige Punkt ist mit der Field Goal Entfernung. Der Extra-Punkt Entfernung. Die haben sie ja auch nach hinten gelegt. Das meine ich aber auch schon 2 Jahre her, ne?
Ja, das ist 2 Jahre her.
Seitdem gibt's ja immer diese Kicker-Dramen. Also seitdem gehen die Prozentzahlen der meisten Kicker deutlich runter.
Richtig. Ja, deutlich, aber gut, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt von der 2-Yard-Linie den Snap loslasse oder von der 15.
Ich glaube, 15 kann gut sein, ja. Mhm.
Und ja, das macht natürlich einen riesigen Unterschied. Ja. Und ja. Das soweit zum Kickoff. Beim Punt gibt's dann noch die Regel des Fair Catches, der nichts anderes besagt, als dass man den Arm über dem Kopf haben muss und einmal kurz winkt und sagt, hey, ich möchte den Ball nur fangen und nicht damit laufen. Das heißt, der Spieler darf nicht angepackt werden oder halt sogar getackelt werden. Das gibt gleich eine Strafe. Der Spieler muss den Ball dann aber fangen. Wenn er ihn nur berührt, ist es wieder ein freier Ball und jeder darf sich darauf stürzen, weswegen die Spieler immer noch vor dem Spieler stehen bleiben und ihm wahrscheinlich sagen, wie schön er aussieht, um ihm noch ein bisschen zu verunsichern. Dann gab es noch eine Regeländerung, die ist, glaube ich, auch schon 2 Jahre her. Und zwar, dass man nicht mehr über die Linemen drüber springen darf. Da gab es ab und zu die verrücktesten Spielzüge, dass ein Linebacker, Cornerback, Wide Receiver über die Linemen drüber gesprungen ist im Moment des Snaps und natürlich dann Big Play gemacht hat. Und Panther und auch Kicker dürfen nicht angeschaut, also sie dürfen nicht angepackt werden. Und dann gibt's halt direkt eine Strafe, je nachdem wie stark, ob 5 oder 15 Yards.
Running into the Kicker ist, glaube ich, 15 Yards und Roughing the Kicker, oder ist es umgekehrt?
Umgekehrt. Ja? Roughing ist, glaube ich, es klingt zumindest rough. Ja,
ja.
Siehst du, kann man sich das vielleicht dran merken? Ich weiß es nicht, aber ich müsste es sein, dass Roughing the Kicker ist 15 und Running into the Kicker sind 5 Yards.
Aber Rico, ich kann dir übrigens sagen, was man dann so einem Punt-Returner dann unter anderem sagt, wenn man so vor ihm steht.
Sprich dich aus.
Ich habe diesen Fall tatsächlich auch schon gehabt. Es war ein fürchterlich schlechter Punt. Er war furchtbar kurz. Ne, Hangtime und sowas ist beim Punt ja sehr wichtig. Da kommen wir mit Sicherheit noch zu. Und ich durfte glücklicherweise Headhunter spielen. Also derjenige sein, von wegen, wo der Coach sagt, von wegen, du Ball und sonst nix. Ja, das heißt Augen zu und losrennen. Ne? Und da muss man aber darauf achten, dass der kleine Feigling da vorne die Hand über den Kopf hält und winkt. Und dann stellt man sich vor den und sagt nur noch so von wegen, beweg dich 1 Millimeter, dann kann ich mich für den Gratis-Hit bedanken, den du gleich von mir kriegst.
Oh, schön.
Und dann hat er den Ball gefangen und hat abgekniet. War schade.
Oh, ja. Du hast ihm das nicht deutlich genug gesagt. Das war dein Problem.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, in der NFL geht's ja noch. Das würde ich gerne mal wissen. Wenn die da das Mikro drin haben, was die sich so ins Gesicht sagen.
Ich glaube, das ist in anderen Sportarten auch nicht anders. Das ist Trash-Talk pur und auch nicht nie so gemeint.
Natürlich nicht.
Also Materazzi hat das damals zu Sinne, die sie dann auch nicht gemeint.
Nein, nein. Das nicht, aber also es geht halt schon hart zur Sache. Und
ja, klar.
Das wäre schon mal witzig, so ein bisschen Mäuschen zu spielen. Aber ich glaube, ja, da werde ich in meinem Leben nicht mehr zu kommen.
Weil dann fangen sie auch an, anderen Trash-Talk zu machen. Weißt du, so von wegen, ach, übrigens, ich finde, du hast dir die Haare heute wieder schön gemacht oder so.
Ja.
Keine Ahnung. Dann wird ja auch der Teil des Spiels noch total verharmlost irgendwann.
Das ist doch gut.
Ja. Worüber kann man jetzt streiten?
Gut.
Boah.
Gibt's doch Regeln, über die ihr sprechen möchtet, bevor wir in die Spieler gehen und was überhaupt, warum man überhaupt das alles macht?
Ich glaube, das Wichtigste haben wir angesprochen. Also, man muss ja auch ganz klar sagen, an der Stelle vielleicht auch nochmal die Frage ans Publikum, dass wir davon jetzt auch ausgehen müssen, dass jeder schon mal einen Punt gesehen hat oder einen Turn gesehen hat. Wer das nicht weiß oder sagt von wegen, da muss er mehr drüber wissen, der schreibt das bitte in die Kommentare und dann können wir da nochmal drauf eingehen.
Richtig. Kann man nochmal nur über Special Teams sprechen.
Ja.
Gut. Aber ich habe das ja schon gesagt, besondere Mannschaftsteile brauchen besondere Menschen, die besondere Eigenschaften haben. Und darunter zählen die Kicker, Panther, Long Snapper und, wie schon von Micho angesprochen, die Headhunter, die aber auch Gunner genannt werden zum Teil. Und warum braucht man das Ganze? Und es dreht sich nämlich beim Football nicht immer alles nur um die großen Namen, um die Todd Gurleys, um die Dan Marinos dieser Welt, sondern um die Menschen, die mit ihrem Fuß den Ball zwischen die Pfosten knallen. Weil, wenn man sich mal die meisten Punkte, die gemacht wurden von einzelnen Spielern in der NFL-Geschichte anschaut, dann stehen da Kicker. Und zwar eine ganze Menge Kicker. Der wohl in Anführungsstrichen berühmteste, Adam Vinatieri, der auch noch spielt, ist mit 2600 Punkten momentan führend. Und um euch mal so ein Gefühl zu geben, was so andere Legenden an Punkt gemacht haben, es gibt genau einen Spieler unter den Top 50, der kein Kicker ist. Und das ist Jerry Rice mit 1256 erzielten Punkten in der NFL. Der hat nicht mal mehr die Hälfte der Punkte gemacht. Und Emmitt Smith, dem ja auch der ein oder andere etwas sagen sollte, könnte, hat mit 1052 Punkten immerhin Nummer 53. Also Kicker sind wichtig, denn ohne Kicker verlierst du deine Spiele. Und das ist auch in der letzten Saison nicht anders gewesen. Da war Kaimi Fairbairn mit 150 Punkten von den Houston Texans der Führende und Todd Gurley an Nummer 5 mit 132 Punkten. So viel zu den Kickern. Bei den Panthern geht's darum, dass sie den Ball relativ gut nah an die Endzone der Gegner treten können. Und damit das Spiel der Feldposition gewonnen wird und die Defense einen einfachen Job hat, als wenn der Gegner jetzt an der eigenen 30-Yard anstatt an der eigenen 10-Yard-Linie startet. Dann gibt's noch die Long Snapper. Langer Snap. Dazu sollte man jetzt schon mal ein Spiel gesehen haben, um zu wissen, was das ist. Also, das sind die Spieler, die dem Holder oder dem Panther direkt den Ball zu snappen. Und Headhunter und Gunner sind die Spieler, die versuchen, den Return-Spieler zu Boden zu bringen. Ja, was möchtet ihr zu den einzelnen Positionen sagen? Zum Kicker.
Micho. Ja, also du hast es schon angedeutet von wegen, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört oder gelesen habe, aber in der letzten Saison war es so, dass über 25% der Spiele mit 3 Punkten oder weniger Unterschied ausgegangen sind. Das heißt, so ein Kicker ist schon ganz schön entscheidend. Nicht nur, was die Kick selber angeht, sondern auch, was die Extrapunkte angeht. Entscheiden ganze Saisons. Ich meine, man gucke sich an, was die Chicago Bears dieses Jahr gemacht haben. Also nachdem letztes Jahr Cody Parkey, den sie uns für teuer Geld weggekauft haben, so muss man es ja ausdrücken in der Free Agency, den haben sie entlassen, nachdem er diesen schönen Dreifachschuss hinbekommen hat.
Der war geblockt.
Ja, trotzdem sind sie letztendlich da aus den Playoffs ausgeschieden. Ja. Die Schuld geben sie dem Kicker. Sie haben jetzt, glaube ich, einen Kicker-Contest gemacht, wo sie 7 oder 8 Kicker wirklich reihenweise alles Kicker, die sie eingeladen haben, die sie alle ausprobieren. Und ich glaube, alle sind gleich schlecht, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Bisher konnte sich noch keiner absetzen. Also das ist das eine. Es sind zum einen die Punkte. Das heißt, auch Drives, die zum Beispiel gerade Kicker mit großem Fuß, mit gutem Fuß, Drives, die nicht zu Ende geführt werden können, die vielleicht auch weit, weit hinten, vielleicht sogar teilweise bis an die eigene Hälfte heran sind, können sie immer noch erfolgreich in Punkte ummünzen. Ja. Und sie sind, wenn man bestimmte Fake-Spielzüge ausführt, sind sie natürlich auch die entscheidenden Personen mit dabei. Sie müssen also auch noch verdammt vielseitig sein. Paar mit der wichtigsten Person, die es gibt. Und trotzdem werden sie ganz selten weit oben gedraftet.
Das ist richtig. Ich kann mich an einen Spieler erinnern. Ich glaube, den haben sie mal in der 4. Runde gedraftet, aber der ist dann auch mehr oder weniger abgekackt. Ansonsten, wir haben ja letztes Jahr unseren Kicker in der 7. Runde gedraftet an, ich glaube, 229 oder sowas. Also, es kommt nicht oft vor, ja. Aber wenn, dann in Runde 7. Dass man sich einen Kicker leistet.
Ja, es gibt natürlich auch Franchises, die machen es vorher. Also Tampa Bay, ne? Sergio Aguero.
Ja, ja, den meinte ich.
Der ging, glaube ich, sogar zweite oder dritte Runde, ne?
Zweite war das, glaube ich. Das war zweite? Total verrückt. Yes. Ja, ich meine.
Und
ja, es war wow.
Ja, sie haben diese Saison, glaube ich, auch wieder relativ. Ich glaube, dieses Mal im Draft haben sie auch vierte oder fünfte Runde zugeschlagen
und ja, haben sich Kicker wieder gedraftet. Dann war das dieses Jahr.
Aber ob der es nicht bringt, das will ich erst noch sehen. Aber ich glaube tatsächlich nicht.
Mal gucken. Also zumindest wird er sich nicht sonderlich von den anderen absetzen können.
Also Jason Sanders hat schon verdammt gut performt.
Ja, aber grundsätzlich ist ja bei Kickern das Problem, wenn die nicht liefern, ein Jahr, dann sind die weg. Wenn ich überlege, die Packers mit Matt Crosby, der als einer der besten Kicker der Liga bekannt ist eigentlich. Also in den letzten Jahren oder letztes Jahr war es okay, aber der ja die Jahre davor mega performt hat, der hatte wirklich ein Jahr, wo er fast, also nicht alles daneben geschossen hat, aber sehr, sehr viel. Und die Packers haben gesagt, ja, gut, aber wir ziehen den da jetzt ein Jahr lang durch und nächste Saison, wenn er dann weiter Scheiße baut, dann kann er immer noch gehen. Und ich denke, der hat zurückgezahlt. Aber momentan ist das ja, du schießt zweimal daneben und tschüss.
Ja, so sieht's aus.
Ja, wenn du auch, also Mason Crosby wurde letzte Saison ist unter allen, wenn man die Verwandlungsprozentzahl nimmt, ist der 24. geworden, ne? Von 30 Kickern, die sich qualifiziert haben. Ja. Sowas. Also ich finde es ganz bezeichnend immer bei Adam Vinatieri, den hast du ja vorhin auch angesprochen, einer der bekanntesten kickt ja im Moment bei Indianapolis. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Teams der schon durch hatte. Und er ist auch nicht immer im Frieden gegangen. Also, da waren durchaus auch Teams bei, wo es dann hieß, nö. Ne?
War der bei so viel? Ich hätte gesagt, der war.
Ich meine, der war bei 4 oder bei 5 Teams mindestens.
Da müssen wir noch mal gucken. Ich hätte gedacht, der ist bei weniger Teams, bei weniger Teams gewesen. Aber es ist ja auch egal. Fakt ist, dass er irgendwann in der Hall of Fame landen wird.
Ja. Ja, was man, ja gut, stimmt, er war nur bei 2 Teams, aber er hat ständig gewechselt zwischen New England und Indianapolis.
Ja, gut so. Dann.
Okay.
Also er war, glaube ich, insgesamt zweimal dreimal bei den Colts und zweimal bei den Patriots.
Ja, genau.
Oder so.
Auch schön.
Ja, in jedem Fall, auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil der Colts und grundsätzlich der Kicker auch bei uns.
Ja, also wir haben es genau richtig gemacht. Kann man nicht anders sagen.
Ja.
Ich weiß nicht, Tobi, wie siehst du das?
Ich bin mit Jason Sanders sehr zufrieden. Ich habe zwar Cody Parkey nachgeweint, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das, was Sanders letztes Jahr abgeliefert hat, war schon erste Sahne.
Also vielleicht mal in Zahlen, 18 von 20 Field Goal Versuchen. Ja, seine beiden Fehlschüsse sind aus der Entfernung 40 bis 49 Yards gewesen. Das heißt, er hat insgesamt 90% der Field Goals verwandelt. Wenn man jetzt sieht, damit liegt er von der prozentualen Verwandlungschance besser als Justin Tucker, der gemeinhin mit als der beste Kicker der Liga gilt, mit 89,7%. Er liegt also insgesamt auf Platz 9. Gut, er hat jetzt nicht so viele Field Goal Versuche gehabt. Justin Tucker hat jetzt 39 gehabt. Woran mag das auch immer liegen? Ne? Das liegt einfach daran, dass wir nicht oft genug in Field Goal Reichweite gekommen sind. Aber er hat das eine Field Goal aus mehr als 50 Yards Entfernung verwandelt. Und ich bin der Meinung, dass er auch mehr als 50 Yards im Fuß hat. Ich glaube, dass man ihn auch gerne mal 60 Yards versuchen lassen sollte.
Hat er ja im Training letztes Jahr reihenweise versenkt.
Deswegen. Also, und es war ein Kampf auf hohem Niveau. Also im Vergleich dazu Greg Joseph, der dann ja zu Cleveland gegangen ist.
Ja.
Er hat 17 von 20 verwandelt, also einen weniger. Das macht bei den Zahlen schon deutlich 5% Unterschied aus. Ne? Aber der längste war auch länger als der längste von Jason Sanders. Ne? Und er hat einen zum Beispiel versemmelt auf eine Entfernung von über 50 Yards. Gut, kann passieren. Also auch Greg Joseph, wir hatten da schon eine Competition und ich glaube, wir wären auch mit Greg Joseph zufrieden gewesen. Aber Jason Sanders, der, also was das Kicking, das Punkte-Kicken angeht, war schon verdammt gut. Auch das Extra-Point-Kicken.
Ja.
Ja.
Das sieht man auch, wenn man sich die Percentages ansieht. Ne? Also da ist Jason Sanders mit Miami jeweils auf Platz 7 in der Liga, ne? Und hat so hat 90% seiner Field Goals und ich glaube 96% oder 97% seiner Extrapunkte verwandelt.
97,2.
Ja. Das ist schon ganz ganz schön stark.
Ja.
Ja.
Also es gab nur drei, die überhaupt 100% verwandelten. Das waren hier von Detroit, Denver und Daniel Carlson, der hat bei Oakland und bei Miami, bei Minnesota, Entschuldigung, nicht bei Miami, bei Oakland und bei Minnesota gespielt. Ja. der hatte auch nur 18 Field Goal Versuche, der hat alle 18 verwandelt, aber alle anderen haben mindestens einen Fehlversuch gehabt und genau das hatte Jason Sanders auch, einen Fehlversuch.
Ja.
Das kann auch passieren, also gerade bei 40 plus ist halt, da kann mal eine Böe reinkommen oder irgendwas. Da ist halt ein Millimeter, der nicht passt, sind am Ende ein Meter Unterschied. Aber wenn du von 20 Yard kickst, dann ist der eine Millimeter halt nur 20 Zentimeter. Das ist, dann merkt man das schon, wie gut oder warum oder wieso.
Ja, aber wie gesagt, ich bin da mit Herrn Sanders ganz zufrieden.
Ja, was das Kickoff angeht, also dadurch hat er im Notfall immer die Touchback-Option gehabt und das war auch vollkommen okay.
Er ist ja Kickoff-Spezialist. Also ja. Er hat im College erst gar keine Field Goal gekickt, sondern war einzig und allein für den Kickoff zuständig.
Ja.
Bei New Mexico. Ja.
Ich muss dazu sagen, ich kann mich jetzt leider, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, ich kann mich leider an keine spektakulären Kicks erinnern, bei Kickoffs. Das spektakulärer Kickoff ist für mich so einer, der quasi runterkommt, zuerst so aussieht, als ob er in die Endzone fliegt und dann wirklich tatsächlich in der Ecke kurz vor der Endzone liegen bleibt. Das wäre so. Ja, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, aber durchaus möglich.
Tobi.
Ich meine, er hätte letztes Jahr, ich weiß nicht, in welchem Spiel das war, ich meine, er hätte einen Ankick mal hinten auf der anderen Seite durch die Stangen gejagt. Meine, da könnte ich mich dran erinnern, dass er mal einmal so richtig einen rausgehauen hat.
Das ist auch spektakulär, das muss man ja sagen. Da sieht man, was er für einen Move hat, ne?
Ja, genau. Er ist schon sehr schussstark, sagen wir es mal so.
Da können wir. Ich bin gespannt, was nächste Saison bei Sanders so auf dem Brett steht. Also ich traue dem auch viel zu. Er muss jetzt halt nur konstant seine Leistung bringen.
Ja. Genau, er ist jetzt gerade mal ein Jahr dabei, aber er ist mit Sicherheit einer von denjenigen, die auf dem Sprung sind.
Definitiv, ja.
Richtig. Und vor allem, wenn man sich das halt auch anguckt, die Extrapunkte sind auch irgendwo wichtig. Da hat er nur einen daneben gesetzt. Und wenn man sich da die Statistiken anschaut, sind es halt 5 Mannschaften von 32, die ihre Spiele im Durchschnitt mit einem Punkt oder weniger verlieren oder gewinnen. Das ist halt der Extrapunkt.
Aber wie gesagt, wir sind es ja leider nicht, ne?
Ja, mit 7,1 haben wir da auch eine 1 stehen, aber auf der falschen Seite.
Es sind immerhin 2 Field Goals und ein Extrapunkt. Mindestens. Und dann hätten wir immer noch verloren. Aber trotzdem, es ist über die Wichtigkeit drauf zu diskutieren, ne? Nee. Stark unterschätzt, extrem wichtig.
Extrem
Punkte. Ja. Gerade für die Punkte.
Und vor allem, wenn man überlegt, beim Kicker sieht man ja noch die Punkte. Wenn wir jetzt zum nächsten gehen, zum Panther, da spielt bei uns der gute Herr Matt Haag seit 2 Jahren inzwischen schon. Und da waren, also ich kann mich erinnern, bei Jason Sanders war es auch so, oh nein, wir müssen Cody Parkey die Kohle zahlen. Und dann haben wir ihn in der 7. Runde gepickt. Ich weiß noch, wie manche Leute ausgerastet sind, warum wir in der 7. Runde keinen Quarterback gepickt haben.
Ja.
Weil da war ja noch alles auf dem Board, nur Baker Mayfield eben nicht. Und bei einem Panther finde ich das noch viel krasser, weil man sieht und man hat auch irgendwie keine Punkte oder irgendwie eine messbare Punktstatistik, um zu sagen, ja, das ist ein guter Panther. Aber ja, bei uns, wie schon gesagt, Matt Haag undrafted 2070 und hat sich damals gegen den anderen Matt durchgesetzt, Matt Darr, der vorher bei uns war und geht jetzt in seine 3. Saison. Was ist eure Meinung dazu, Tobi?
Im ersten Jahr habe ich habe ich auf ihn geschimpft bis zum geht nicht mehr. Das Spiel in London, da habe ich mir einen seiner Punts live angeguckt und ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz. Hab direkt nach der Rückkehr gesagt, schmeiß den ollen Typen raus, der kann nicht mal 20 Meter in Ruhe da den Ball vernünftig durch die Gegend schießen. Aber letztes Jahr, muss man sagen, hat er sich doch schon arg gebessert. Man kann jetzt ketzerisch dazu sagen, er hatte auch genug Gelegenheit dazu.
Würde ich auch so sehen. Also mit 87 Punts hat er die zweitmeisten Punts der Liga getreten. Nur der Panther der Arizona Cardinals, die ja dann auch den First Overall Pick dieses Jahr hatten, hat 7-mal öfters punten dürfen. Ansonsten sah es bei uns relativ schlecht aus. Ich muss auch sagen, nach der ersten Saison von Matt Hawkeye, wird er übrigens, soweit ich weiß, ausgesprochen, wollte ich tatsächlich, in all meinen Mock-Drafts bin ich dann hingegangen und habe gesagt, der Kerl muss ersetzt werden. Und ich wollte unbedingt Michael Dixon haben. Michael Dixon, Panther, letztendlich in Seattle gelandet. Weiß einer von euch zufällig, in welcher Uni, an welchem College er war?
Nee, aber er wurde, glaube ich, in der vierten Runde gedraftet, oder wie war das? Ne?
War bei Texas, genau. Er wurde in der vierten Runde gedraftet. Ich hatte ihn in der sechsten bei den Mock-Drafts immer zu mir. Aber wenn man sich von diesem Jahr die Statistiken anguckt, sowohl was Total Yards angeht, als auch was was Average Yards, Punt Yards angeht, oder Netto Yards angeht per Punt, da ist Matt Hawk jedes Mal besser. Auch Inside 20, was ja eine wichtige Statistik ist. Auch da ist Matt Hawk jedenfalls wesentlich besser als Michael Dixon. Michael Dixon wird generell als der Panther schlechthin im Moment in der Liga gesehen. Ganz ehrlich, wenn ich mir die Statistiken von Matt Hawk angucke, stehen wir da nicht schlecht da.
Ja gut, aber das kommt grundsätzlich daher, weil er eben in der vierten Runde gepickt wurde und alle darauf total steil gegangen sind. Das war jetzt das Jahr, wo Seattle den Spieler mit nur einer Hand gedraftet hat, mir fällt sein Name
gerade. Shaquille Griffin.
Ja. Und dann haben die in der vierten Runde den Panther und da sind ja alle drauf ausgerastet. Komplett. Aber, also er ist kein Schlechter. Wenn man sich die Videos von ihm, die er so nebenbei macht, anschaut, ist das auch schon sehr beeindruckend. Aber, wie ich schon gesagt habe, diese Zahlen, die dahinter stehen, die lassen sich unheimlich schwer für den normalen Durchschnittszuschauer, wie ich zum Beispiel, ich weiß, okay, das war jetzt ein guter Punt, weil der ist innerhalb der 10 Yards oder innerhalb der 20 Yards gelandet und konnte nicht zurückgetragen werden. Aber für mehr ist dann auch schwierig.
Tobi, möchtest du dazu was sagen, bevor ich meinen Monolog beginne?
Was halt immer gut ist, was Micho eben schon angesprochen hat, ist halt, dass die Dinger möglichst nah an der gegnerischen Endzone runterkommen und nicht in die Endzone springen. Dafür sind dann aber auch andere verantwortlich. Und dass eben der Average relativ vernünftig ist, also dass man in der Lage ist, so ein Ding auch gut und gerne mal über 50 Yards wegzupanten, dass man auch wirklich dann notfalls Luft hat, um dem Gegner seinen Drive in der gegnerischen Hälfte erst starten zu lassen und nicht schon dann in der eigenen, was dann relativ einfach machen würde, eben um diese Field-Position zu gewinnen. Und da sehe ich bei unserem Kicker noch Entwicklungspotenzial. Also sie sind mir manchmal etwas zu kurz.
Oh.
Jetzt kommt die große Diskussion.
Also, ja, würde ich gerade sagen, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also, wir sind uns darüber einig, Field Position ist entscheidend. Je weiter ich den Gegner zurückdränge, je länger das Feld ist, das er überbrücken muss, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann in einem seiner Drives er halt eben nicht schafft, die Strecke in vier Versuchen zu überbrücken und ich den Ball wieder bekomme. Außerdem, desto wahrscheinlicher ist es, dass halt keine Punkte gegen mich gemacht werden. Das heißt im Prinzip, der Punt ist erstmal der erste Schritt für eine vernünftige Defense. Der Punt gibt im Prinzip an, welche Defense ich danach spiele. Und gleichzeitig ist er auch noch mit, bestimmt er dann auch mit die nächste Offense. Aber dazu später mehr. Matt Hawk hat im Schnitt 44,6 Yards gepantet, wenn man weit gepantet. Wichtiger als dieses, als diese 44,6 Yards, ja, da, das stimmt, da ist er tatsächlich jetzt nicht so, da ist er auf Platz 25 oder so. Aber da reden wir von, wir reden von Platz, Unterschied zu Platz 1 unter 4 Yards pro Versuch im Durchschnitt. Ja, da scheinen sich alle nicht zu nehmen. Viel wichtiger als die reine Yard-Entfernung ist für mich die Hangtime. Hangtime heißt, wie lange ist der Ball in der Luft? Oder das Ei in der Luft, so dass der Gegner ihn fangen kann. Das heißt, wie sehr kann sich mein Team positionieren, um halt eben die Gegner daran zu hindern, vernünftigen Return zu laufen oder ihn schon bei der Ballannahme aus dem Leben zu schießen. Auf gut Deutsch gesagt. Und die Hangtime von Matt Haag ist nicht schlecht. Die ist nicht optimal, da gebe ich auch zu, aber da gehört er für mich auf jeden Fall zu den Top 15 mit dabei. So, und die 4 Yards Unterschied machen da nicht so viel aus. Viel entscheidender sind in meinen Augen, und da stehen wir generell schlecht da, die sogenannten Netto-Yards. Das heißt, wie viel Yards wurde weit gepantet und wie viel wurde dann zurückgetragen? Das heißt, wie weit habe ich den, wurde der Ball im Endeffekt weggepantet? Und da sind wir tatsächlich nur 28 der Liga gewesen. Also im Schnitt wenn Matt Haag gepantet hat, wurde der Ball 10,4 Yards zurückgetragen. Das ist ein ganzer Drive. Sorry, aber, wenn man überlegt, dass die besten Panther im Durchschnitt unter 5 Yards oder sagen wir um die 5 Yards, das ist fast das Doppelte. Das liegt aber, glaube ich, nicht allein am Panther. Ne? Weil wenn ich mir wiederum die Zahlen angucke, wie oft er dann in die gegnerische Red Zone, also innerhalb der gegnerischen 20 Yard Line, nahe an die Endzone pantet, das war immerhin auch 35 Mal, also knapp unter der Hälfte. Da sind viele deutlich schlechter. Deutlich schlechter. Aber als Panther ist man natürlich auch immer abhängig vom Rest des Teams. Ich gebe Tobi recht, wenn ich sagen kann, von wegen, es läuft beim Punting noch nicht alles optimal. Ich gebe Tobi aber Unrecht, wenn er sagt, von wegen, es liegt an Matt Haag. So, jetzt darfst du was dazu sagen, Tobi.
Also, wie gesagt, ich bin von Matt Haag noch nicht so wirklich überzeugt, weil die Hangtime ist okay, aber manche Dinger gefallen mir einfach auch so dann nicht. Die sind zwar dann etwas höher, aber dafür sind sie zu kurz. Und Football ist ein Spiel um Yards. Da können 4 Yards schon relativ viel ausmachen. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass er so viele gemacht hat, dass ich mich daran erinnere, mich da öfter mal aufgeregt zu haben. Hoffen wir mal, dass das besser wird. Dann muss man sich nicht so oft aufregen.
Also ich kann mich daran erinnern, dass wir letzte Saison, oder ich zumindest, Matt Haag öfters zum Spieler des Spiels gekürt hätte.
Ja, stimmt, weil dieses Pin in der eigenen 20 ist ihm durchaus gut gelungen. Also
in der gegnerischen, meinst du?
Ja, vom Gegner aus gesehen, meine ich, genau. Ja. Das ist ihm durchaus gut gelungen und er hat das auch wirklich anständig gemacht, aber ich denke, er hat da noch mehr Potenzial.
Er war 2017 aber zumindest auch schon mal AFC Special Teams Player of the Week. Mit 9 okay. Punts gegen die New York Jets.
Damals. Ja, damals.
Also er kann es zumindest.
Das ist die Frage ist, ob nicht das rechtliche Team oder tatsächlich der Special Teams Coordinator in der Beziehung nicht auch eine gewisse Schuld hat. Und tatsächlich, Rico, darauf wollte ich doch, um den Bogen zurückzuschlagen. Du hast tatsächlich gesagt, von wegen richtig, man kann es bei Panthern nicht in direkten Punkten erkennen. Aber für mich ist sogar ein Punt noch wichtiger als ein Kicker in der Beziehung von wegen, klar, Punkte macht der Kicker mehr. Ein Panther wird normalerweise niemals Punkte machen. Aber in Vorbereitung auf Punkte ist ein Panther nochmal, oder ein guter Punt nochmal viel wichtiger. Also ich würde tatsächlich sogar die Wichtigkeit eines Panthers höher einschätzen als die eines Kickers.
Zumal er ja auch der letzte Rettungsanker sein muss, öfter mal, ne? Wenn dann einer ihm wieder entgegenkommt.
Jo.
Ne, da, also das traue ich ihm durchaus zu, weil er eine gewisse Größe und eine gewisse Athletik mitbringt, wo ich ihm zutraue, dass er als letzter Mann, wenn dann einer ihm entgegenkommt, den auch mal stoppen könnte. Also da sehe ich ihn zumindest im Vorteil. Auch gegenüber dem Panther, den wir jetzt scheinbar auch noch haben. Wir haben ja zwei. Zumindest im 90er-Roster.
Ja, gut. Möchtest du darüber reden, wen wir noch im Roster haben?
Nein, ich möchte Stone Wilson nur mal erwähnt haben. Der wird das, also der hat keine Chance auf den Stammplatz, der ist einfach nur da, um das Camp voll zu machen und damit hat sich die Geschichte auch schon wieder.
Ja, das denke ich auch, also.
Deswegen, nur, dass ich den Namen mal erwähnt habe.
Nicht, dass der nachher doch startet. Dann stehe ich hier blöd da.
Nächste Bold Prediction. Aber
das ist aber deine dann.
Nee, die Nummer nicht.
Aber ich möchte vergessen. Ich möchte gerne einen Vergleich zu uns machen. Und zwar beim Punting. Wie gesagt, wir haben 44,46 Yards im Durchschnitt von der Länge her gepuntet. 38,4 im Durchschnitt, wenn man die Returns abzieht. Aber die Gegner haben gegen uns nur 36,6 Yards. Netto-Punt-Yards erzielt. Das heißt, von wegen, da sind wir tatsächlich 1,8 Yards besser. Wenn es also um Yards geht, sind wir da deutlich vorne dabei.
Ja gut, aber woran liegt das? Also es könnte ja auch sein, dass die vielleicht gar nicht so oft gegen uns gepuntet haben.
Ja, deswegen sind es ja Durchschnittswerte.
Ja, genau, da muss man auf jeden Fall kommen.
Okay, ja. Okay.
Und woran das liegt, dass die Special Teams bei Miami so einigermaßen gut sind, da müssen wir ja nicht lange drüber reden. Das liegt an dem Spieler, zu dem wir jetzt kommen, um mal hier eine Überleitung hinzubauen.
Und zwar geht's um den Spieler, der bei uns die meisten Bälle zurückträgt, wenn es um Kickoffs und um Punts geht. Und das ist Jakeem Grant. Jakeem Grant ist damals 2016 in der 6. Runde von uns gepickt worden, hat bei Texas Tech ebenfalls Wide Receiver und Kick Returner gespielt und hat in der letzten Saison den 5. besten Schnitt bei Kick Returns mit 29,7 Yards und bei Punt Returns sogar den 4. besten Schnitt mit 16,3. Und zudem hat er einen Kickoff-Return-Touchdown und ein Punt-Return-Touchdown, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das ist richtig.
Und liegt damit, ich weiß nicht, ob er der einzige Spieler ist, aber er ist zumindest einer von 5 bei Kickoff-Returns und einer von 7 beim Punt-Return, denen das gelungen ist. Und wenn man sich an unser erstes Saisonspiel letzte Saison erinnert, wo wir die Tennessee Titans zu Gast hatten, da gab es 2 von denen am Ende der Saison 5 Kickoff-Touchdown-Returns. Ja, da ist immer was los. Aber,
das ist richtig.
Tobi, was möchtest du denn über Jakeem Grant erzählen?
Jakeem Grant war ja nun mal leider im letzten Jahr dann verletzt, deswegen ist es aus meiner Sicht auch bei einem Touchdown Punt und einem Touchdown Kick Return geblieben. Aber der Mann ist einfach super agil, super schnell, hat ein gutes Auge, sieht die Lücken und bei dem brennt's immer, wenn der Gegner Miami die Chance gibt, dass Jakeem Grant den Ball zurücktragen kann.
Ja, also man muss sagen, leider mit der Verletzung, er nicht so weit oben, wie er sein müsste, denn ich glaube, um sich zu qualifizieren, muss man zum Beispiel beim Kickoff-Return in mindestens 12 Spielen einen Kickoff-Return zurückgetragen haben. In 12 Spielen. Er hat 18 zurückgetragen, aber nicht in 12 Spielen. Von daher wird er in offiziellen Listen nicht so weit oben geführt. Aber diese 29,72 Yards sind natürlich phänomenal, ne? Man kann davon ausgehen, dass demnächst jeder Special-Teamer gucken wird, nicht in die Richtung von Jakeem Grant zu kicken.
Das ist das Risiko, ja.
In welche Richtung kickt er dann?
Letztes Jahr hatten wir dann noch Kenyon Drake, war unser Nummer 2 Punt-Return, aber auch nicht gerade schlecht mit über 21 Yards im Schnitt, die er den Ball zurückgetragen hat.
Ja, und man kann davon ausgehen, dass es dann in diesem Jahr vielleicht neben Jakeem Grant und Kenyon Drake dann noch ein Kalen Ballage sein wird. Und der ist ja auch nicht gerade langsam, wie er bei seinem normalen Run-Touchdown gezeigt hat. Also da hat er ja seine Geschwindigkeit durchaus unter Beweis gestellt. Also was das angeht, müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen.
Und er hat letzte Saison auch schon zweimal gemacht.
Ja, genau.
Ich möchte vielleicht noch hervorheben, was Jakeem Grant beim Kickoff-Return geschafft hat. Es ist auch keine Option, den Ball einfach wegzuschießen. Denn es war ein 102-Yards-Return. Also ja. Aus der eigenen Endzone heraus hat er ihn bis in die gegnerische Endzone getragen. Chapeau, kann ich da nur sagen.
Ja.
War ein schöner Spielzug.
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
Wobei, ich glaube, gerade bei Special Teams ist es halt so, das sagt meine Erfahrung. Natürlich kannst du vorher viel sagen, wer geblockt, in welche Richtung geblockt werden soll, wo der Returner langlaufen soll und so weiter. Aber spätestens nach den ersten 10 Yards fängt an, der Instinkt zu übernehmen. Ich glaube, da ist dann nichts mehr geplant.
Okay. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ob es gewisse Blockschemen gibt oder ob man sagt, wir blocken jetzt alles in eine Richtung oder in die andere Richtung.
Ja, mit Sicherheit gibt es das. Also, was heißt mit Sicherheit? Ja, tut es. Und die sind zum Teil sehr, 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 sehr genau, sehr explizit und tatsächlich viel variantenreicher, als man eigentlich denkt, weil es ja davon abhängt, in welche Richtung wird gekickt, welcher Spieler läuft wo lang. Man hat da weniger eine Man-Coverage, ein Man-Cover, als vielmehr ein Zonen-Cover. Ist also viel, viel variantenreicher. Aber nochmal, ich glaube, dadurch, dass der Punt-Return, genau wie der Kickoff-Return, relativ lange von der Spielzeit her laufen. Alles, was länger als 7-8 Sekunden ist, ist nicht mehr wirklich planbar. Und bei einer Hangtime von, ich sag jetzt mal, 4-5 Sekunden, kann man schon sehen, da bleibt nicht mehr viel Zeit übrig.
Das ist richtig.
Ja, aber ich denke schon, dass zumindest die ungefähre Richtung, wo es denn dann lang gehen soll, schon trainiert werden kann und dass dann einfach nur das Sehen der diversen variabel ist. Ne? Also der entscheidet sich ja nicht nach 5 Metern spontan, ach komm, ich gehe jetzt mal rechts lang oder links. Ne? Also er läuft ja schon dann in eine geplante Richtung. Und der Rest ist dann halt wie bei jedem guten Running Back auch die Lücken sehen.
Ja gut, ja.
Wunderbar. Gut, also dann haben wir jetzt über unseren Kicker gesprochen, über unseren Panther, über einen von oder den herausstechenden Return-Spieler. Micho, du wolltest noch über Walt Akins sprechen. Walt Akins, ja. Unser Viertrunden-Pick aus 2014, hat in Illinois gespielt, Safety ein Jahr, musste dann die Uni wechseln, weil er seinem Zimmerkollegen Sachen geklaut hatte, wurde deswegen suspendiert und hat dann an der Liberty University in der Big South Conference gespielt, nicht so namhaft, und wurde trotzdem in der vierten Runde als Safety gepickt.
Also Walt Akins hat ein Problem. Er ist ein als Safety, wenn er auf dem Platz stehen würde, würde ich tatsächlich sagen, unterer NFL-Durchschnitt. Er hat tatsächlich das Problem, dass Safeties in der NFL gerade im Moment, wir erleben eine Safety-Hochzeit. Also ich würde fast sagen, dass fast jedes Safety hat. Natürlich auch die Dolphins, die eigentlich sogar 3 hervorragende Safeties haben. Mit Jones, McDonald und natürlich Micah Fitzpatrick. Das heißt, er kommt dort, er ist die erste Option, die man reinschmeißt. Obwohl er vielleicht gar nicht der beste Safety wäre, der nach den von mir genannten kommt, sondern es liegt daran, dass man ihm hält, weil er so herausragend Special Teams spielt. Er hat also tatsächlich als Safety ist er dafür prädestiniert, er vereint Speed mit einer gewissen Physis, aber was er hat, einen herausragenden Blick dafür, was ein Returner bzw. ein Return-Team gerade vorhat. Und kann diese Pläne relativ früh zunicht machen.
Okay. Das heißt, welche Position übernimmt er bei den Special Teams?
In der Regel übernimmt er die Position des Gunners oder beziehungsweise des Headhunters. Das heißt von wegen, er guckt, dass er ja den den Ballträger erwischt. Du Ball und sonst nichts. Gerne gespielt die Position, gebe ich dazu.
Weil es für den Safety auch nicht gereicht hat.
Ich war kein Safety, nein.
Ja, also liegt es nur eigentlich nur daran, dass er ein absolut guter Headhunter ist, weswegen er immer noch bei uns im Kader steht?
Nein, definitiv nicht. Die wichtigste Rolle von Walt Akins findet, und da sind wir uns, denke ich, mal einig, findet nicht auf dem Platz statt, sondern neben dem Platz. Also der Mann ist Gold wert für jeden Lockerroom und alles, was man so aus den Social-Media-Kanälen und aus dem Trainingscamp und vom Pro Bowl und was der Teufel was mitkriegt. Der Mann scheint also eine Spaßkanone und ein fröhlicher Mensch bis zum geht nicht mehr zu sein und scheint sich wirklich da sehr verdient zu machen, was das angeht. Und er ist echt für das Teamklima anscheinend immens wichtig.
Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen überschätzt wird. Also ich glaube tatsächlich, wenn er in Special Teams nicht so herausragend oder so extrem gut für uns performen würde, wäre er tatsächlich nicht mehr im Roster, egal wie gut er für den Lockerroom wäre. Da kannst du auch, sonst könntest du ja auch einen Clown engagieren. Also,
oder ja, Richie Incognito.
Sorry für die Polemik, aber ja, Richie Incognito, kleiner Mobber. Sorry für die Polemik, so war es nicht gemeint, Tobi, aber. So ist es jetzt nicht gemeint, dass ich da deine Meinung ad absurdum führen möchte, aber ich glaube schon, dass seine Hauptdaseinsberechtigung in den Special Teams steckt.
Ja, natürlich, aber wie gesagt, dass er gut Special Teams spielt, darüber sind wir uns auch einig. Ne? Aber ich denke halt, dass er schon eine gewisse Rolle auch abseits des Platzes übernimmt.
Ich denke,
das man auch gut macht.
Ja, ich denke, man kann das so zusammenfassen, dass er ohne seine gute Special-Teams-Fähigkeit nicht mehr da wäre, weil einfach der Locker-Room alleine kein Argument ist, um einen Spieler zu halten.
Nein, Quatsch.
Aber er also, tut uns immens gut.
Und ist wichtig. Wofür er halt ein absolutes Beispiel ist, ist halt eben für diese Special-Team-Specialists. Ich finde es immer irgendwie ein Zungenbrecher. die tatsächlich in den Special Teams erstmal spielen, sich über die Special Teams auf Spielpraxis so und hocharbeiten. Leider werden die Special Teams ja oft unterschätzt. Es gibt Spieler wie Walt Akins, die dort drin bleiben, weil sie dort halt herausragend gut performen im Vergleich zu anderen. Und es gibt viele Rookies, die starten in den Special Teams, werden dort ausprobiert, holen sich darüber Spielpraxis und schaffen es dann nicht mehr. Das heißt tatsächlich, eine gewisse Qualität muss man Walt Akins generell zusprechen. Aber die Hauptqualität ist halt in den Special Teams. Und da wird es schwer auch für Rookies an ihm vorbeizukommen. Ganz einfach.
Ja.
Das ist richtig, ja.
Gut. Möchtet ihr noch was über Walt Akins oder grundsätzlich über Headhunter, über Gunner reden? Oder
also ich sag's nochmal aus meiner Persönlichkeit. Heraus. Es ist einfach nur schön. Man läuft das Feld runter. Im Prinzip sieht man, wie die gegnerischen Spieler vor einem auseinandergeteilt werden, ja, weil die Mitspieler quasi die Spieler beiseite räumen oder es versuchen zumindest. Und man muss sich um nichts anderes kümmern als nur um den Ball. Ich habe den Ball im Blick. Ich guck den Spieler an. Gleich ist er weg. Und dann hebt er die Hand über den Kopf und winkt. das ist dann wiederum frustrierend. Aber das ist halt ein unheimlich schöner Job. Und ich glaube, man muss dafür auch eine spezielle, ja, ein spezieller Charakter sein.
Er ist ja auch Special Teams.
Ja.
Ja. I got you. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr jetzt gut zugehört habt, haben wir jetzt eigentlich über alles Wichtige gesprochen und haben nur noch den Long Snapper Posten. Und da gibt's einen Spieler bei uns, der sagenhafte 224 Spiele für die Miami Dolphins gemacht hat, zweifacher Pro Bowler ist und seit 2005 bei den Miami Dolphins spielt. Hat vorher bei BYU gespielt, Defensive End. Und auch Long Snapper. und hat 2016 seinen MBA gemacht in Miami. Ja, Tobi, über wen reden wir?
Wir reden über den Ewigen, die Legende, das Denkmal, über John Denny, der einzige Spieler bei Miami ist, der frei entscheiden kann, wann er aufhört.
Ja. Er hat jetzt Konkurrenz bekommen, tatsächlich.
Oh ja, oh ja.
Mr. Farnsworth.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, einfach nur keine Konkurrenz, sondern einfach nur Camp Buddies.
Ja.
Oder für den Fall, dass er sich spontan entscheidet und sagt, nein, ich höre auf und gehe zu den Denver Broncos, wo ich in der Kindheit ein Fan von war. Naja, das wird er nicht tun. Er ist eine Legende, Punkt. Da braucht man, glaube ich, gar nicht viel drüber sagen. Longsnapper werden gerne mal vergessen. Vielleicht kann er uns ja auch jetzt helfen. Er hat ja Defensive End gespielt, wie wir gerade gehört haben. Da haben wir ja nun unsere Problemchen, gerade was die Tiefe angeht. Wer weiß.
Ja. Prediction, yay.
Er hat bei BYU sogar relativ, also er hat 29 von 32 Spiele gestartet. Also, ich meine, er ist jetzt 40. Vielleicht müsste er noch mal ein bisschen in die Muckibude. Aber
ja.
Hybridspieler sind ja gefragt in der NFL.
Gerade bei uns. Na, also das halte ich dann doch für ausgeschlossen, dass er was anderes spielt als Longsnapper.
Also jeder Miami Dolphin-Fan sollte John Denny einfach kennen.
Ja.
Ja.
Das ist genauso wie man Dan Marino, genauso wie man Don Shula kennen sollte, sollte man halt eben auch John Denny kennen. Punkt. Er ist derjenige, der im Moment die meisten aufeinanderfolgende Spiele in der NFL überhaupt jemals gespielt hat, meine ich.
Ja.
Das kann sein.
Das ist richtig, ja. Letztes Jahr gab es ja mal ein Spiel oder ich glaube zwei Spiele, wo es zwischenzeitlich nicht so gut aussah. Da hatten wir uns schon alle Sorgen gemacht, aber ich glaube, den kannst du auch halbtot aufs Feld stellen und er schafft es immer noch, den Ball zurück zu snappen.
Ja.
Aber was macht John Denny zu John Denny? Also, was macht ein Longsnapper aus, dass er so lange auf anscheinend diesem Level performen kann? Weil er snappt den Ball nur lang. Er hat nur einen Job in seinem ganzen Football-Leben sozusagen.
Das sehe ich anders. Also okay. als Longsnapper blockst du ja auch.
Genau.
Ja, erzähl.
Also als Longsnapper, genau wie ein Center den Ball nach hinten snappt. Du snappst den Ball und im Grunde genommen bist dujenige, du gibst das Tempo vor, du gibst das Tempo an, du entscheidest, wann es losgeht mit deinem, ne? Und dann explosiv gehst du im Prinzip heraus und sorgst dafür, du bist eigentlich der wichtigste Mann, der dafür sorgt, dass dein Kicker oder auch dein Panther genug Zeit haben, um ihre doch relativ komplexe Bewegung überhaupt durchzuführen. Weil der kürzeste Weg wäre nun mal eine gerade Linie durch die Mitte, durch John Denny durch. Und da hält er.
Können dann nicht auch normale Center deinen Job übernehmen?
Ich glaube nicht, dass sie den Ball so weit nach hinten kriegen.
Das ist das Nächste. Das ist ja schon eine spezielle Technik.
Ja.
Und jeder Spieler, der den Weg lang geht, muss sich klar darüber sein, es gibt wenig Plätze in der NFL. Die Plätze sind lange, lange belegt. Man muss halt eben die Fähigkeit haben, zu snappen und zu blocken. Klar, wie ein Center auch. Aber halt eher auch eben dieses Long-Snappen zu machen. Und wer das halt eben tut, der weiß ganz genau, auf was er sich einlässt. Also da reicht es ja nicht, einer der Top, sage ich jetzt mal, 40 zu sein, weil es gibt eigentlich kein Backup. Es reicht nicht, einer der Top 40 zu sein. Es reicht auch nicht, einer der Top 35 zu sein. Und rein theoretisch reicht es auch nicht, einer der Top 20 zu sein. Denn wenn die Longsnapper erstmal dort auf dem Platz stehen, werden sie so schnell nicht mehr vertrieben werden. Dementsprechend das ist eine sehr spezielle Technik, die sich kaum jemand aneignet. Deswegen sind sie auch sehr wichtig.
Ja. Aber die Longsnapper genießen ja auch durchaus einen gewissen Regelschutz. Also sie dürfen ja jetzt nicht direkt mit dem Snap attackiert werden, wenn ich das jetzt richtig habe.
Mhm.
Sie werden schon dadurch, dass diese Bewegung eben so auch länger dauert als jetzt ein normaler Snap und man beide Hände dafür benutzt, haben sie durchaus da noch einen gewissen Schutz, um nicht gleich über den Haufen gefahren zu werden.
Ja. Trotzdem müssen sie es aushalten, ne?
Ja. Also, die werden jetzt nicht angepackt, sondern eben nur später.
Ja.
Kriegt er irgendwann ein Denkmal in Miami?
Hat er nicht schon eins?
Ich weiß es nicht.
Er wird auf jeden Fall in die Miami Football Hall of Fame kommen.
Definitiv.
Nur ja. Miami?
Gibt es einen Long Snapper, der in der NFL
Das habe ich mich gerade auch gefragt.
Frage an euch da draußen. Ein Forschungsauftrag, forscht doch mal nach.
Gibt es einen Long Snapper in der NFL Hall of Fame? Wer das herausfindet, der kriegt von mir nächstes Mal eine Kugel Eis in der Waffel.
Ach, zugeschickt.
So bin ich. Ha?
Zugeschickt.
Ein Gönner. Ha?
Per Post zugeschickt.
Ja.
Per Brief wahrscheinlich.
Ja. Wird hier in München in das Paket eingelegt und durch die Welt geschickt.
Herrlich.
Ja.
Herrlich, herrlich, herrlich.
Muss man dann durch.
Ja, da muss man durch.
Gut. Habt ihr noch etwas, was ihr zum Thema Special Teams sagen möchtet?
Ich glaube, das haben wir jetzt erstmal.
Ja.
Wunderbar.
Von meiner Seite aus.
Und da wir dann schon bei nächster Woche waren, würde ich euch gerne das Thema von der nächsten Woche noch mit an die Hand geben. Und zwar reden wir über unsere Rookie Class. Das heißt über Christian Wilkins, Michael Dieter und Co. Wir stellen sie kurz vor, diskutieren, was wir davon halten, was wir meinen, was deren Auswirkungen auf den Kader, auf das Team, auf die Starting 11 wird.
Und prognostizieren vielleicht auch, ja.
Ja.
Ja. Und machen wieder tolle Bold Prediction.
Ja, ich habe nachher 20 Seiten Bold Prediction. Das unser Weg zum Super Bowl.
Ja, definitiv.
Also, falls ihr Fragen habt zu unseren Rookies oder alles, was rund um den Draft passiert ist, wir werden auch kurz über den Trade reden müssen, der uns Josh Rosen überlassen hat, weil eben Teil des Drafts und unserer Draft-Strategie ist, war, wie auch immer. Und alles, was ihr wissen wollt zum Thema Draft, zum Thema unsere Rookies oder Rookies im Allgemeinen, haut's in die Kommentare, fragt uns Löcher in den Bauch und wir werden versuchen, sie alle zu beantworten.
Apropos Fragen, ne? Es gab tatsächlich eine Frage von letzter Woche noch.
Ja, gut, dass ich noch nicht ausgestellt habe.
Ja. Und zwar hatte Markus Merten, die Frage ging zwar speziell an mich, aber ich würde euch dazu auch ins Boot holen, hatte mich gefragt, warum ich denn glaube, dass das Patriots-Defense-System nicht übertragbar ist. Bei der Offense wäre er bei mir, aber warum denn? Weil, ne, aufgrund der Besonderheiten, aber das Defense-System müsste doch übertragbar sein. Auch hier fange ich gerne mal wieder bei Adam und Eva an und versuche mich trotzdem kurz zu fassen. Das System der Patriots basiert auf den verschiedensten Dingen. Zum einen auf sogenannten Stunts, das heißt von wegen, die Defense-Liner attackieren ein anderes Gap, eine andere Lücke, als sie anzeigen. Sogenannte Loops, das heißt, Defense-Liner bewegen sich nach dem Snap sogar um eigene Defense-Liner drumherum, um ein anderes Gap zu attackieren. Was ich wichtig halte, sie haben halt in der Secondary eine Man-Coverage, wobei sie einen sehr interessanten Ansatz verfolgen. Stephon Gilmore, der klare Nummer 1 Cornerback, wird nicht auf den Nummer 1 Receiver angesetzt, sondern nimmt den Nummer 2 Receiver in Man-Coverage. Und der Nummer 1 Receiver wird von zwei anderen Defensive Backs gecovert, sodass im Prinzip man versucht, so diese Matchups auszugleichen, beziehungsweise Matchups zu verhindern. Und das letzte Wichtige ist im Grunde genommen, dass die Spieler immer nur anblocken und tatsächlich teilweise, wenn sie von O-Liner geblockt werden, sich vom Block sofort wieder lösen und sich in Coverage fallen lassen, sodass die O-Liner quasi beschäftigungslos herumstehen. Die Patriots sind bei weitem nicht das einzige Team, das auf diese Art und Weise vorgeht. Die Chargers machen das zum Teil so. Die ganz massiv, die Ravens, die auch ganz massiv mit solchen arbeiten. Und Markus Merten hatte das ja gefragt. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das Defense-System umsetzbar ist, wenn man die passenden Spieler dazu hat. die Patriots sichten Spieler tatsächlich speziell nach diesem System und das über Jahre hinaus und verändern das System auch immer so, dass es dann auf die Spieler gerade passt. Das war aber ein Prozess, der mehrere Jahre gedauert hat. Und ich glaube einfach, dass wir uns da am Anfang noch befinden, richtig? Dass es durchaus möglich ist und ich würde es auch begrüßen, zumindest Elemente dieser Defense mit zu übernehmen, aber dass man das nicht von jetzt auf gleich komplett umsetzen soll, wenn man denn die Stärken seiner Spieler nutzen will. Was sagt ihr dazu?
Tobi. Dem ist, glaube ich, nicht mehr viel hinzuzufügen und das sehe ich ähnlich. Ganz spontan gesagt, uns fehlt auch einfach dafür das notwendige Material, um die diversen Schemes auszufüllen. Zum Beispiel hat Miami seit Jahren jetzt schon quasi keinen klassischen Nose-Tackle mehr in dem Sinne. Und schon allein der ist ja für das System von New England gar nicht mal so
unnötig. Rico?
Also ich glaube schon, dass sich es sich kopieren lässt. Also gerade wenn du jetzt nicht auf ein System hast, was auf einen Spieler oder auf den Schultern eines Spielers besonders lastet, wie es halt die Offense zum Beispiel bei New England ist, weil du einfach die Fähigkeit, einen kühlen Kopf zu bewahren von einem Tom Brady, die kriegst du jetzt nicht 1-1 umgesetzt. Oder halt auch eine Defense zu lesen. Bei der Defense andersrum ist es bei den Patriots zumindest für mich so, dass du hast immer wieder richtig, richtig starke Spieler, die dann aber abhauen. Meistens. Und das zeigt eigentlich dadurch, dass die Spieler gehen, dass es kopierbar ist. Es ist nicht einfach und selbst die Patriots selber haben eigentlich regelmäßig zu Saisonbeginn Schwierigkeiten in der Defense. Wenn ich so an die letzten 2-3 Jahre mich zurückerinnere, ist es am Anfang irgendwie immer so, dass die Defense auch stark schwimmt. Und da zeigt sich für mich dann immer, okay, da haben noch nicht alle Spieler genau das begriffen, was sie zu tun haben und die gehen halt einen Weg und diesen Weg oder die Entwicklung über die Saison ist dann meist leider ziemlich gut. Und wenn wir den Weg gehen, warum nicht? Man braucht die Spieler. So, ja. Und das ist für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt an besondere Spieler, ich könnte mir zum Beispiel jetzt nicht vorstellen, dass wir einen Spieler wie Luke Kuechly oder so haben. So, der halt das Spiel der Panthers in der Defense dominiert. Der da die Reads liest, den Spielern sagt, was sie zu tun haben, und weil der genau weiß, was da gerade vor ihm abläuft. Und den Spieler, korrigier mich, so einen Spieler zum Beispiel haben die Patriots in ihrer Defense nicht in dieser Qualität.
Wobei ich, wer ist der, Dante Hightower oder so? Kann das sein?
Ja.
Ja gut, aber der war die zweite Hälfte letzte Saison verletzt. Und da ist es besser geworden.
Das stimmt schon, aber der hat in der Zeit, die er nicht verletzt war, in den letzten Jahren so eine Rolle übernommen. Also jetzt nicht in der Dominanz, aber er ist schon einer der wichtigen Anker in der Defensive der Patriots, sag ich mal. So.
Also ich bin ganz ehrlich, das Thema wird uns, glaube ich, nächste Woche nochmal beschäftigen, weil ich halt einige, auch gerade neue Spieler sehe, die diese Rolle dann bestimmte Rollen in diesem Patriot-System ausfüllen sollen. Werden sollen, wie auch immer man das gerade grammatikalisch korrekt ausdrücken soll.
Ja. Das ist richtig. Wunderbar. Dann haben wir die Fragen noch beantwortet und uns wird nicht der Kopf abgerissen. Dann bedanke ich mich noch bei euch beiden. Es war mir eine Ehre. Ich habe mich wieder gefreut. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns nächste Woche.
Bis dann.
Bis dann und vielen Dank für die Moderation.
Immer wieder gerne. Also, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Abonniert den Podcast, wenn ihr wöchentlich was auf die Ohren haben wollt. Auf Spotify, auf Deezer, überall, wo ihr wollt. Die Sachen findet ihr in den Shownotes. Habt einen schönen Abend, schönen Tag. Ciao, ciao und bis dancen.